Ich lese uns noch die Schriftlesung oder die Verse für die Predigt aus Johannes Kapitel 13, 36 bis 38, Johannes 18, die Verse 15 bis 19 und 25 bis 26 und Johannes 21, die Verse 15 bis 19. Herr, fragte Simon Petrus, wohin gehst du? Jesus gab ihm zur Antwort, wo ich hingehe, kannst du jetzt nicht mitkommen, aber später wirst du mit mir dorthin folgen. Petrus entgegnete, Herr, warum kann ich nicht jetzt schon mitkommen? Ich bin bereit, mein Leben für dich herzugeben. Du willst dein Leben für mich hergeben? Erwiderte Jesus. Ich sage dir, noch bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Die Verse 15 bis 19 aus Kapitel 18. Simon Petrus und ein anderer Jünger folgten Jesus, als er abgeführt wurde. Dieser andere Jünger war mit dem Hohepriester bekannt und konnte deshalb bis in den Innenhof des Hohenpriesterlichen Palastes mitgehen. Petrus aber blieb draußen vor dem Tor stehen. Da kam der andere Jünger, der Bekannte des Hohenpriesters, wieder zurück, redete mit der Pförtnerin und nahm dann Petrus mit hinein. Die Pförtnerin fragte Petrus, »Bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Mannes?« »Nein«, antwortete Petrus, »das bin ich nicht.« Die Diener des hohenpriesterlichen Hauses und die Männer der Tempelwache hatten ein Kohlenfeuer angezündet, weil es kalt war. Sie standen um das Feuer herum und wärmten sich. Petrus stellte sich zu ihnen und wärmte sich ebenfalls. Inzwischen befragte der Hohepriester Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Simon Petrus stand immer noch beim Feuer und wärmte sich. Da wurde er gefragt, »Bist du nicht auch einer von seinen Jüngern?« Petrus stritt es ab. »Ich bin es nicht«, sagte er. Einer der Diener des Hohen Priesters, ein Verwandter des Mannes, dem Petrus das Ohr abgeschlagen hatte, sagte, »Hab ich dich nicht dort im Garten bei ihm gesehen?« Und aus Kapitel 21, 15 bis 19. Als sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus, »Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als irgendein anderer hier?« Petrus gab ihm zur Antwort, »Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.« Darauf sagte Jesus zu ihm, »Sorge für meine Lämmer.« Jesus fragte ihn ein zweites Mal, »Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich?« Petrus antwortete, »Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe.« Da sagte Jesus zu ihm, »Hüte meine Schafe.« Jesus fragte ihn ein drittes Mal, »Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb?« Petrus wurde traurig, weil Jesus ihn schon zum dritten Mal fragte, »Hast du mich lieb?« »Herr, du weißt alles«, erwiderte er, »du weißt, dass ich dich lieb habe.« Darauf sagte Jesus zu ihm, »Sorge für meine Schafe. Ich möchte dir etwas sagen. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du wolltest. Doch wenn du einmal alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen wirst.« Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagte, »Folge mir nach.«
Lass uns noch einmal einige Momente Stille halten und beten. Himmlischer Vater, wir sind alle so unterschiedliche Menschen, Charaktere mit unseren Temperamenten und sind hier versammelt. Und wir sehen heute, wie du Petrus begegnet bist und wir staunen über dieses Bild, Jesus, dass du schon beim Frühstück da sitzt. Wir kommen aus der Nacht heraus und du stehst da, möchtest uns mit gebratenem Fisch begegnen. Was auch immer die Nacht gebracht hat. Und so wollen wir jetzt auch mit offenen Händen empfangen, was du für uns vorbereitet hast. Führe uns durch deinen Heiligen Geist in alle Wahrheit hinein und lass uns erkennen, wer du bist und was diese Geschichte von Petrus mit uns zu tun hat. Amen. Ja, letzte Woche haben wir Thomas angeschaut, den Zweifler. Thomas, den Zweifler im Johannesevangelium. Wir sind relativ am Ende, Kapitel 20. Jetzt kommt noch 21. Das ist so ein bisschen das Nachwort des Johannesevangeliums. Eigentlich ist ja das ganze Evangelium schon ja abgeschlossen worden von dem Evangelisten Johannes mit dieser Abschlussbemerkung. Ja, es sind noch viele andere Zeichen und Wunder über Jesus, die sind dann in einem anderen Buch geschrieben und da könnte man noch mehr dazu sagen und fertig. Aber dann gibt es noch dieses wunderbare 21. Kapitel, wie so ein Anhang, wie so ein Nachwort, weil eine Sache ist noch offen geblieben. Wir werden dann sehen, welche Sache. Es geht heute um Petrus. Und Petrus hat gescheitert. Petrus ist gescheitert, aber er durfte wieder neu anfangen. Und wie aus diesem übereifrigen, impulshaften ja, Aktivisten ein besonnener, verantwortungsvoller Hirte wurde, das werden wir heute sehen. Und deswegen haben wir auch diese Schriftlesung wie so auf verschiedenen Stationen durchs Johannesevangelium gerade gehört. Und anhand von diesen Stationen möchte ich auch mit uns da durch diese Geschichte hindurchgehen. Und wir dürfen, und du darfst gespannt sein, was es mit deinem Leben auch zu tun hat. Es sind 4 Stationen, an denen ich entlang gehen möchte. Die erste ist seine Berufung. Die ist nicht im Johannesevangelium dokumentiert, sondern im Lukasevangelium. Und dort sehen wir, wie Jesus die ersten Jünger, seine Schüler beruft. Jesus ist ja ein Lehrer, ein Rabbi gewesen, ist umhergewandert und hat dann gesagt, du und du und du, ihr folgt jetzt mir nach. Und so kam er einmal an einen See und dort waren Fischer, ganz normale, einfache Handwerker, Fischer, Männer, die dort gefischt haben und die haben nichts gefangen. Und dann hat Jesus gesagt, wirf halt nochmal das Netz auf der anderen Seite aus und sie haben einen riesigen Fischfang gemacht. Und das hat einen Mann namens Petrus beeindruckt. So sehr, dass er auf die Knie fiel und dass er gesagt hat, geh weg von mir, Jesus, denn ich bin ein sündiger Mensch, weil er in diesem Moment gemerkt hat, dieser Jesus ist nicht einfach nur ein Lehrer, sondern er ist Gott selbst, der hat die Macht, Wunder zu tun. Boah, und das hat ihn erschrocken, weil er gemerkt hat, boah, das passt ihm nicht zusammen, das ist so, ich begegne hier Gott, das ist so eine krasse Ehrfurcht vor ihm. Und Jesus hat aber gesagt zu ihm, fürchte dich nicht, Petrus. Du brauchst keine Angst vor mir haben. Ja, du bist vielleicht ein Sünder. Ja, ich bin vielleicht Gott. Aber ich bin der Mensch gewordene Gott, der genau deswegen gekommen ist, um diese Kluft zu überwinden. Um trotzdem und mit dir Beziehung zu haben und mit uns allen auch, wenn wir das wollen. Und dann hat er, fürchte dich nicht. Und nun geh hin und von nun an wirst du Menschenfischer sein. Das ist so ein Bild, das Jesus für Petrus verwendet, seine Berufung ausdrückt. Sagt, Petrus, du hast jetzt vielleicht als Fischer gearbeitet, aber deine Hauptberufung wird in Zukunft sein, dass du Menschen, ja, holst zu mir, Menschen begeisterst für mich, Menschen einlädst in die Gemeinschaft mit mir. Das ist die Berufung von Petrus gewesen und wenn man jetzt so eine Charakterstudie machen will über Petrus, dann könnte man einige Stellen heranziehen, die spannend sind. Wir wissen schon, er war so ein bisschen der Vorprescher, er war so ein bisschen der Machertyp, der Leitertyp, der vorne dran steht. Und könnte das gut sagen, dass er von dem Zwölferkreis sozusagen der, ja, einer der Anführer war, der das Wort ergriffen hat. Mutig, leidenschaftlich, ja, vorpreschend, feurig. Aber dann manchmal eben auch so ein bisschen die Kehrseite, so ein bisschen zu viel davon ist dann halt übermütig, ja, übereifrig oder auch impulsiv, großmaulig könnte man vielleicht auch sagen. Er hat einiges erlebt mit Jesus. Er war ja mit ihm zusammen Tag und Nacht, er hat mit ihm gegessen, geschlafen, sie sind umhergewandert. Er hat erlebt, wie Jesus heilt. Er hat erlebt, wie Jesus die Schwiegermutter von ihm heilt. Er hat erlebt, wie Jesus Lahme wieder gehend gemacht hat. Er hat viele, viele Wunder gesehen, die Jesus getan hat. Er saß zu den Füßen von Jesus, zu seiner Lehre. Er hat alles aufgesogen und gehört. Ja, er ist auf dem Wasser gelaufen, als Jesus ihn dort hinausrief. Das hat er erlebt. Er hat den Berg der Verklärung erlebt, wo plötzlich die Herrlichkeit von Gott nochmal sichtbar war. Und gesagt, wow, es ist so schön hier. Lass uns hier gleich mal ein schwäbisches Haus bauen und hier für immer wohnen. So schön ist es hier. Aber dann mussten sie wieder zurück von diesem Berg und er hat einiges erlebt mit Jesus. Aber an dieser ersten Station sehen wir, dass Jesus Menschen beruft, ganz unterschiedlicher Couleur und Tendenzen und Temperamente und Charaktere. Petrus war halt nun mal so. Du bist vielleicht nicht so wie Petrus, du bist vielleicht ganz anders. Aber das ist in Ordnung. Petrus beruft Menschen, egal woher sie kommen, egal wie ihre Vergangenheit ist, Familiengeschichte, wie ihr Temperament ist, wie sie so drauf sind. Jesus kann mit all diesen Menschen, auch mit dir, umgehen und er lädt sie ein. Komm und folge mir nach. So macht er das auch mit dir. Du musst also erst nicht, ja, deinen Charakter komplett verändern und ein ganz anderer werden oder so. Du bist du und das ist auch gut so. Wenn man jetzt ein Charakterstudie machen würde zu Johannes, das wäre vielleicht ganz anders, oder ja, zum Jakobus, das sind die Donnersöhne, ja, was das bedeutet, keine Ahnung. Ja, und jeder einzelne Jünger, so wie hier, ist ganz unterschiedlich. Und das andere Schöne ist, Jesus beruft unfertige Menschen. Jesus sagt nicht erst so, jetzt musst du erstmal klarkommen in deinem Leben und so alles fertig haben und dann jetzt komm und folge mir nach. Wir sehen uns dann wieder in 3 Jahren, wenn 3 Jahre reichen, um eine Person fertig reifen zu lassen. Nein, Jesus sagt, komm, so wie du bist, folg mir nach und auf dem Weg mit mir, kommt und seht, ist ja die Predigt. Auf dem Weg mit mir wirst du lernen, wirst du reifen, wirst du wachsen. Ist das nicht schön, dass du auch, so wie du bist, da wo du bist, anfangen kannst, Schritte mit Jesus zu machen und du musst nicht erst, ja, fertig sein. Und Petrus war so von seinem Temperament her eben ein vorbrechender Mensch, der auch viele, er hat auch Christus bekannt und verstanden, dass Jesus der Messias ist. Aber ich denke, dass er an einigen Stellen doch auch etwas übereifrig war, wenn man das mal so sagen kann. Wir sehen es in Johannes 13, wie wir es gehört haben, als Jesus gesagt hat, oder Petrus ihn gefragt hat, wo gehst du hin? Jesus antwortete ihm, wo ich hingehe, kannst du mir diesmal nicht folgen. Aber du wirst mir später folgen. Er redete von seinem Tod. Petrus spricht zu ihm, Herr, warum kann ich dir diesmal nicht folgen? Ich will mein Leben für dich lassen. Jesus antwortete ihm, du wirst dein Leben für mich lassen? Du willst dein Leben für mich lassen? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, der Hahn wird nicht krähen, bis du mich 3-mal verleugnet hast. Ich will mein Leben für dich lassen. Egal, was passiert dir, ich bleib bei dir, ich bleib an deiner Seite. Ich kämpfe für dich, ich gehe für dich bis in den Tod. So ernst meine ich es mit dir, Jesus. Ja, die anderen sind vielleicht so ein bisschen so Laschi und Larifari-Jünger, aber ich, ja, ich hab's drauf. Ich werde zu dir stehen und ich werde, wenn's hart auf hart kommt, zu dir halten, komme, was wolle, in Klammer vielleicht ein bisschen den Mund zu voll genommen, würde man vielleicht auch sagen. Jesus wird gefangen genommen im Garten Gethsemane. Die Soldaten kommen, um ihn festzunehmen. Und wer ist der Erste, der das Schwert zückt? Petrus. Jetzt habe ich ja gesagt, ich gehe für dich bis in den Tod. Ich kämpfe für dich, Jesus. Und er zieht das Schwert und versucht, jemanden auf den Kopf zu schlagen. Es geht vorbei und das Ohr wird abgetrennt von einem der Diener dort, die dort mit dabei waren. Und Jesus sagt, hey, hör auf, zück dein Schwert wieder rein. Wer mit dem Schwert umgeht, wird durchs Schwert sterben. Und er hat diese Person wieder geheilt, Jesus. Aber hier sehen wir auch wieder diesen Übereifer von Petrus, der, ja, verblendet war. Deswegen steht da, Verblendung ist vielleicht ein starkes Wort, aber ich habe es mir gedacht. Ich habe gesagt, ja, doch, er hat sich selbst überschätzt. Und da dürfen wir uns jetzt auch gerne mal ein bisschen selbstkritisch hinterfragen, weil das Spannende bei Verblendung ist ja, dass wir nicht wissen, dass wir verblendet sind. Also keiner läuft hier rum und sagt, hey, ich bin verblendet. Ich sehe die Welt nicht richtig. Sondern wir denken ja alle, wir haben es raus. Und wir denken ja alle, wir sind voll auf dem richtigen Weg. Deswegen brauchen wir übrigens auch die Gemeinschaft untereinander, dass wir mal einander sagen können, du, ich denke nicht, dass du da so ganz auf dem guten Weg bist. Aber gut ist, wenn wir Jesus haben, der wie Petrus hier auch nicht gnadenlos, aber wahrhaftig ihn spiegelt und sagt, Petrus, komm mal wieder ein bisschen runter von deinem hohen Ross, von deiner Selbstüberschätzung. Du denkst hier, du bist der King und würdest großmaulig sagen, du würdest für dich mein Leben lassen. Aber deine geistliche Stärke ist eine Illusion. ziemlich ernüchternd, wenn jetzt, stell dir mal vor, du sagst zu Jesus, ich verspreche dir das, dies und das und ich gehe für dich sonst wohin und ich mache das und Jesus antwortet, nein, das Gegenteil, du wirst mich verleugnen. Boah, ich weiß, nein, niemals, nein. Und dann würde man ja vielleicht umso besser noch aufpassen, alles richtig zu machen und umso mehr alles richtig machen. Aber das ist schon die Gnade Gottes, die hier Petrus reifen lassen will, dass er ihn hier reflektiert und ihn auch sagt, so geht's nicht und du wirst es schon sehen. Warte mal ab, bis der Druck kommt. Warte mal ab, bis der Konflikt kommt, bis das Leiden kommt, bis die Prüfung kommt. Dann werden wir sehen, wie es um deine ach so tolle Kraft steht. Und die Prüfung, die ist gekommen und sie ist gekommen. In Johannes 18 lesen wir davon, dass Jesus, nachdem er vom Garten gefangen genommen wurde, wurde er zunächst über Nacht in einem illegalen Verhör verhört von dem Hohepriester und dem Hohen Rat. Einige fromme religiöse Juden waren dort zusammen und sie wollten wissen, wer ist jetzt, was hast du gelehrt, Jesus, und wer bist du und stimmt es, was du sagst? Ohne Zeugen oder sage ich mal mit falschen Zeugen, und all das lesen wir dort. Aber wir lesen eben auch, wie um dieses Verhör, wenn ihr dieses Kapitel mal lest, da habt ihr das Verhör von Jesus im Tempel, im Palast des, nicht im Tempel, im Palast des, des Hohen Priesters, in einem Gebäude. Und vor dem Verhör und nach dem Verhör haben wir diese Begebenheit mit Petrus, der im Vorhof ist in diesem Palast. Petrus also im anderen Raum. Wenn wir hier jetzt hier im Verhör wären, wäre Petrus draußen im Hof. Wenige Meter entfernt von Jesus Christus. Immerhin ist er hinterhergegangen, ja, mit einem anderen Jünger zusammen. Wir gehen jetzt mal hinterher und gucken mal, wo die Jesus hinbringen. Und so sind sie reingekommen. Jemanden kannten, der der Türsteher kannte und so, man kennt's ja. So sind sie reingekommen in diesen Innenhof. Und dort brannte ein Feuer, denn es war Nacht und es war kalt. Und da stand Petrus nun, sich die Hände reibend am Feuer, wartend, was passiert, vielleicht kann ich irgendwas tun, vielleicht kann ich Jesus befreien, retten, helfen. Und im gleichen Moment wird 20, 30 Meter weiter Jesus gerade bespuckt, geschlagen, verhöhnt, verhört vom Hohen Rat. Und draußen kommt eine Magd, eine Knechtin, eine Dienerin zu Petrus. Sag du, bist du nicht auch einer von denen, die zu dem da drin gehören?
Ich nein.
Ich nicht, nee. Nein. Ich möchte die Worte 1:1 lesen. Johannes 18, Vers 17, da sprach die Magd, die Türhüterin, zu Petrus, bist du nicht auch einer von den Jüngern dieses Menschen? Er sprach, ich bin's nicht. Dann kommt das Verhör von Jesus durch den Hohen Rat und im Vers 25, Simon Petrus stand da und wärmte sich. Da sprachen sie zu ihm, also wieder eine andere Gruppe irgendwie da, sprechen zu ihm und so, bist du nicht einer von seinen Jüngern? Er leugnete und sprach, ich bin's nicht. In den anderen Evangelien hören wir davon, dass sein Dialekt ihn verraten hat. Du bist doch auch einer von den Galiläern, das hört man ja, so wie du schwätzt. Und dann spricht einer von den Knechten des Hohepriesters, ein Verwandter dessen, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte. Also, da war einer, der war verwandt mit dem, dem Petrus das Ohr abgehauen hat. Und der Verwandte war vielleicht auch dabei oder hat es gesehen und hat gesagt, du, jetzt, wo ich dich so anschaue, du warst doch auch da im Garten. Warst du nicht der, der sogar das Schwert gezückt hat? Bist du nicht doch auch einer von diesen Jüngern, von diesem Jesus, der meint, er sei der Christus? Und da leugnete Petrus abermals zum dritten Mal. Und alsbald krähte er der Hahn. Wir wissen aus den anderen Evangelien, dass Petrus seine Verleugnung sogar beschworen hat. Er sagt, bei Gott, ich schwöre, ich gehöre nicht zu diesem Jesus. Wie absurd. Wir lesen, als der Hahn krähte, dass Petrus sich traurig und erschüttert daran erinnerte, was Jesus sagte, nämlich in Johannes 13, Petrus, komm mal runter. Du denkst, du bist hier der King, wenn der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Daran erinnerte sich Petrus plötzlich, fiel es wie Schuppen von Augen, sagt, nein, was habe ich getan? Was habe ich gerade hier getan? In dem Moment, wo Jesus drüben geschlagen und bespuckt wird, bin ich hier und kann nicht mal vor den Knechten zugeben, dass ich einer seiner Freunde bin. Nur weil ich mich schäme oder sonst was. So schnell und so leicht, ne? Eben noch das Schwert gezückt, voller Kampfeslust und Kraft gestrotzt. Ein paar Stunden später, am Tiefpunkt, voller Scham, Traurigkeit, Dunkelheit. Judas, ein anderer Freund von Jesus, hatte Jesus auch verraten. Und bei ihm endete die Geschichte so, dass es ihn so sehr belastet hat, dass er sich selbst das Leben genommen hat. Dass er Suizid begangen hat. Wie wird es Petrus ergehen? Nach diesem Weckruf Gottes, der Hahn, es gibt ja auf vielen Kirchen oben so einen Hahn oben drauf, jetzt wisst ihr warum, die Glocken und so weiter sollen die Krähe, das Krähen des Hahnes sein, die Leute wecken und rufen und sagen, erinnert euch an das, was Jesus gesagt hat. So wurde Petrus geweckt durch diesen Hahnruf und er war am Scheitern, er war im Versagen, er war am Boden zerstört. Und diese Momente sind wie Scheidewege, auch für uns Menschen. Wir kennen es. Wie gesagt, wir scheitern auch täglich mal in kleineren Dingen, aber wir können auch mal so richtig den Karren an die Wand fahren in unserem Leben. Das kennen wir entweder aus eigener Erfahrung oder aus unserer Umgebung oder wir werden es noch vielleicht erfahren. Und diese Punkte, wenn wir tief unten sind, sind für uns Scheidungspunkte, sind für uns Punkte, wo sich die Wege entscheiden. Werde ich verzweifeln daran? Werde ich daran zugrunde gehen? Werde ich mich niederreißen lassen von meiner Schuld, von meinem Versagen? Oder finde ich einen Weg der Neuausrichtung? Finde ich einen Neuanfang? Und genau das lesen wir in Johannes 21. Es war jetzt eine längere Einführung zu dem Text von heute, aber das war mir wichtig, diesen Anfahrtsweg und diese letzte Station jetzt auch deutlich zu machen, zu verstehen, weil Jesus war jetzt gekreuzigt worden, er ist auferstanden und er zeigte sich seinen Jüngern. Wir haben von Thomas gehört letztes Mal, und wo Thomas gesagt hat, mein Herr und mein Gott, und dann könnte man eigentlich das Johannesevangelium schließen und sagen, super, das war jetzt ein gutes Buch, aber der Leser fragt sich, und ihr kennt es bei Romanen manchmal, ja, ihr lest was und dann später kommt der Autor nochmal zu dem Punkt und sagt, jetzt möchte ich die Geschichte euch noch weiter erzählen. Wie ist das Verhältnis von Petrus und Jesus? Wie geht es Petrus mit seinem Verrat und wie steht Jesus dazu? Das lesen wir in Kapitel 21, als die Jünger wieder fischen waren und wieder nichts gefangen haben. Die ganze Nacht haben sie gefischt und gearbeitet. Und sie kommen im Morgengrauen und sehen am Ufer da hinten irgendeine Gestalt stehen, die winkt vielleicht. Und das ist für mich eins von den schönsten Bildern in der ganzen Bibel. So stelle ich mir eigentlich den Himmel vor. Ja, dass ich da aus der müden Nacht heraus, nach dem Schaffen heraus, vom Leiden her vielleicht, aus Dunkelheit hinaus komme mit niedergeschlagenem Gemüt. Nichts gefangen. Und dann steht da Jesus selbst. Und was hat er gemacht? Frühstück. Ja, schön gebratener Fisch erstmal am Ufer. Habt ihr nichts zu essen, sagt er. Hier kommt und esst. Und als die Jünger dann im Boot verstehen, wer da zu ihnen spricht, erst haben sie es gar nicht gecheckt, da ist Petrus der Erste, der ins Wasser springt und den Weg auf sich nimmt und dass ich nicht erwarten kann, Jesus zu begegnen. Seht ihr den Unterschied zum Lukas 5 am Anfang? Wo er sagt, geh weg von mir, Jesus. Und jetzt weiß er, ich muss hin. Ich muss ins kalte Wasser springen, zu Jesus hin. Es gibt keinen anderen Weg. Ich will zu ihm gehen. Und so frühstücken sie miteinander. Und bei diesem Frühstück, so stelle ich mir das vor, nimmt er sich jetzt Petrus nochmal zur Seite und sie führen ein Gespräch am Kohlefeuer. Am Feuer. Es gibt zwei Stellen im Johannesevangelium, wo von dem Feuer, dem Lagerfeuer die Rede ist. Das eine ist im Vorhof des Hohepriesters im Moment der Verleugnung und das andere ist an diesem Morgen, wo Jesus mit Petrus spricht. Jesus fragt ihn, liebst du mich? Liebst du mich mehr als die anderen hier? Und Petrus sagt, ja, Herr, du weißt es. Und Jesus fragt ihn noch einmal, liebst du mich, Petrus? Und Petrus sagt, ja, Herr, du weißt doch, dass ich dich liebe. Und Jesus fragt ihn ein drittes Mal. Wir fragen uns alle, warum dreimal? Wie kommst du da drauf, ihn dreimal zu fragen? Und Petrus wird traurig, weil er natürlich genau daran wieder erinnert wird, dass er ihn dreimal verraten hat. Petrus, liebst du mich? Und Petrus sagt, er wird traurig und sagt, ja, Herr, du weißt doch alle Dinge. Du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich liebe. Du weißt aber auch, dass ich versagt habe. Du weißt, dass ich es eigentlich gut meine und versuche, mein Bestes zu geben, die Ehre zu machen. Du weißt aber auch, dass ich letzte Woche hier und da versagt habe. Und du weißt, wie schwer es mir fällt, jetzt hier zu sein. Ich will bei dir sein, ich will ins Wasser springen, zu dir sein, aber ich merke, ich bin nicht würdig eigentlich, einer deiner Jünger zu heißen. Ich meine, wenn man mal Mist baut, okay, aber wenn man seinen Herrn Erlöser in diesem Moment verrät und nicht zu ihm steht, ist es schon den Karren gegen die Wand fahren. Petrus hat keine große Klappe mehr, sondern er ist demütiger geworden. Du weißt es, Herr. Du weißt es. Und das Schöne in dieser Geschichte ist, dass Jesus jedes Mal, auch dreimal zur Antwort gibt, weide meine Lämmer, sorge für meine Schafe, hüte die Herde Gottes. Das heißt, dass Jesus nicht nur Versager beruft, nicht nur unfertige Leute beruft, wie ich es am Anfang gesagt habe, wie wir es gesehen haben in Lukas 5, Petrus war ja noch nicht fertig, nicht nur beruft er Versager, sondern er befähigt sie auch und er beauftragt sie sogar auch noch jetzt, wenn sie demütig sind in ihrem Herzen und sagt einmal mehr am Anfang wie am Ende, folge mir nach. Folge mir nach. Die Nachfolge von Jesus ist nicht eine einmalige Entscheidung, die ich mal irgendwann früher getroffen habe auf irgendeinem Zeltlager. Schön, wenn das so ist und wenn das so war. Aber diese Entscheidung muss immer wieder gefällt werden. Jeden Tag neu, weil wir sie immer wieder auch brauchen, weil wir zweifeln, weil wir scheitern. Und Jesus kann mit dem Scheitern umgehen. Jesus kann mit deinem Versagen umgehen. Es gibt keine Fehler, es gibt keine Schwächen, es gibt kein Versagen in deinem Leben, die groß genug wären, als dass Jesus nicht damit umgehen kann. Dein Versagen, deine Vergangenheit, das ist nicht, hat nicht das letzte Wort über deine Identität, wer du bist und was du tun wirst, sondern die Gnade von Jesus hat das letzte Wort über deinem Leben. Und durch diese Begegnung, durch diesen Weg, der war nicht von heute auf morgen, es war ein Weg, ein Prozess. Und wir stecken alle auf dem Weg und im Prozess drin, hat Jesus Petrus reifen lassen. Petrus wäre nicht der gleiche. War er danach plötzlich ganz anders? War er danach weniger impulsiv? War er danach weniger vorpreschend? Nein, da müsst ihr nur mal lesen, die Apostelgeschichte, und was dann alles noch kommt. Er ist und blieb dieser Typ, der vorangeht. Und er auf den Putz haut. Und er mal ein bisschen vorprescht. Aber er wurde gedemütigt. Und er hat gelernt. Und da könnte man jetzt noch weiter seinen Weg verfolgen. Das machen wir jetzt nicht in der Apostelgeschichte. Wie er zum Fels der Urgemeinde wurde. Zum ersten Gemeindeleiter, zum Prediger, zum Missionar. In den ersten und zweiten Petrusbrief könnt ihr seine Weisheit und seine Demut lesen. Wie er schreibt an die Gemeinden durch diese Erfahrung. Und die ganze Geschichte ist für mich so hoffnungsvoll und hoffentlich für dich auch so tröstlich, nämlich wenn du denkst, du bist nicht würdig, wenn du denkst, jetzt ist vorbei. Also wenn du denkst, jetzt ist vorbei, das Scheitern ist so groß, damit kann Jesus nicht umgehen, dann lies doch einfach wieder mal diese Geschichte und denk an das Scheitern von Petrus und vergewissere dir, Jesu Gnade ist größer. Wenn du dich ihm demütig zum Herzen ihm betest und sagst, Herr, du weißt, wie es mir geht, du weißt, wie ich dich lieb habe und wie ich doch scheitere. Und wenn du denkst, du hast es raus, und wenn du denkst, ich weiß, wie es läuft, dann pass auf. In der Bibel heißt es auch an einer Stelle, wer meint, er stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Denn oft sind es die Momente, wo wir denken, jetzt habe ich es raus, jetzt weiß ich, wie es läuft, wo wir dann wieder kurz davor sind, vielleicht zu scheitern. Aber ist es nicht hoffnungsvoll und tröstlich, dass Jesus mit Petrus was anfangen kann? Dass Petrus einen Neuanfang machen konnte? Das heißt doch auch, dass er es mit mir kann. Ist das nicht schön? Schön für mich. Aber er kann es auch mit dir und er will es auch mit dir. Lass uns das bedenken und lass dir diese Frage selbst von Jesus stellen. Liebst du mich? Was würdest du antworten? Lass uns einige Momente stille halten und jetzt dir vorstellen, du stehst an diesem Ufer mit gebratenem Fisch und Jesus Christus schaut dir in die Augen und fragt dich mit Namen, liebst du mich? Was wäre deine Antwort? Du darfst sie ihm gerne direkt sagen, jetzt in einem Moment in der Stille, und dann wollen wir miteinander singen. Amen.